Es geht nicht um mich, es geht um den Betroffenen und um seine Angehörigen.
Vor allem am Ende hat er wirklich nur noch Polnisch gesprochen.
Ja, ich hätte schon nur einen Wunsch. Ich hätte einen Wunsch.
An erster Stelle steht immer ein geschützter Rahmen.
Das ist das, was ich gebe und ich bekomme auch unheimlich viel zurück.
Wissen Sie, Tod und Sterben, das sind Elemente, da haben wir eh gar keinen Einfluss auf, das ist eine andere Ebene.
Als ich ein Kind war, nahm ich meine Großmutter hin und wieder mit auf den Friedhof. Während sie das Familiengrab pflegte, streifte ich umher und studierte die Inschriften auf den Grabsteinen. Die Menschen, die dort lagen, hatten typisch deutsche Namen, zum Beispiel Kottmeier, Müller, Hartmann oder Schilling. Wenn ich heute auf dem Friedhof meiner Geburtsstadt umhergehe, dann ist das anders. Heute stehen dort auch Grabmale mit türkisch, arabisch, griechisch oder anderweitig ausländisch klingenden Namen wie Aygün, Hasein, Kazensis, Mahmuti, Katalin oder Jakubescu. Es ist offensichtlich, Menschen mit Migrationshintergrund leben inzwischen so lange in Deutschland, dass sie hier auch ihre letzte Ruhe finden. Aber was bedeutet es für sie, in einem Land zu sterben, das nicht ihr Herkunftsland ist? Und dessen Kultur sich möglicherweise erheblich von jener Kultur unterscheidet, in der sie aufgewachsen sind. Haben sie am Lebensende andere Bedürfnisse als hier geborene und aufgewachsene Menschen? Und wenn ja, können unsere Palliativ- und Hospizdienste, die schwerstkranke und sterbende Menschen betreuen, darauf eingehen? Ein Stück Heimat am Lebensende. Kultursensible Hospizbegleitung für Menschen mit Migrationshintergrund. Eine Sendung von Günter Löffelmann. Jeder Mensch hat ein Recht darauf, unter würdigen Bedingungen zu sterben. So steht es in der Charta für die Betreuung Schwerstkranker und Sterbender, zu der sich 18 europäische Länder bekannt haben, darunter auch Deutschland. Das Dokument listet eine Reihe von Rechten auf, die Patienten am Lebensende gewährt werden sollten. Dazu zählt, dass ihre Symptome wie etwa Schmerzen bestmöglich gelindert werden, dass sie in ihren psychischen und sozialen Bedürfnissen begleitet werden und dass ihre Wünsche, Werte und Vorstellungen Beachtung finden. In Deutschland haben verschiedene Organisationen ergänzend zu dieser Charta sogenannte Handlungsempfehlungen veröffentlicht. Sie sind eine Orientierung beispielsweise für die Arbeit in palliativmedizinischen Einrichtungen und Hospizdiensten. Ein Kapitel darin ist Menschen mit Migrationshintergrund bzw. einer Herkunft aus anderen Kulturkreisen gewidmet. Diese Gruppe stellte 2018 bundesweit rund ein Viertel der Bevölkerung. Experten schätzen, dass rund 10% aller Sterbenden eine spezialisierte Palliativ- und Hospizversorgung benötigen könnten. Das bedeutet, dass die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund und einem Bedarf an Palliativ- und Hospizdienstlicher Versorgung über die nächsten 10 bis 20 Jahre bundesweit in die Hunderttausende geht. Was aber macht die Betreuung von Menschen aus anderen Kulturkreisen so besonders, dass sie in den Handlungsempfehlungen zur Charta explizit erwähnt werden? Yasemin Günay, Palliative-Care-Fachkraft beim Münchner Hospizdienst Dasein, hat schon viele Menschen aus anderen Ländern auf ihrem letzten Weg begleitet. Sie hebt zunächst einmal hervor, was alle Menschen am Lebensende gemeinsam haben.
In der Betreuung und Begleitung darf man eins nicht meinen, dass vielleicht ein Sterbender, der einen Migrationshintergrund hat, andere Bedürfnisse hat, wie ein Sterbender, der keinen Migrationshintergrund hat. Am Lebensende ist jedem wichtig, die Nähe zu seinen Liebenden, zu seinen Mitmenschen, die Symptomfreiheit, schmerzfrei zu sein, angstfrei zu sein, ein vertrautes Umfeld zu haben, Sicherheit zu haben, zu wissen, an wen ich mich wenden kann, wenn was ist. Also diese elementaren Grundbedürfnisse sind im Endeffekt bei jedem zu beobachten.
Aber natürlich gibt es auch kulturspezifische Unterschiede zwischen den Menschen. Unter Umständen beginnen sie bereits damit, dass das Konzept palliativmedizinischer und hospizdienstlicher Betreuung anderswo nicht etabliert ist. Professor Dr. Berend Vettersen, Oberarzt am Münchner Universitätsklinikum Großhadern und Leiter des Teams für spezialisierte ambulante Palliativversorgung, kennt dies aus seiner täglichen Arbeit.
Wenn man aus einem anderen, auch medizinischen Hintergrund kommt, wo auch andere Gegebenheiten sind, wo die Medizin eigentlich dazu auch quasi gesehen wird, das Leben möglichst zu verlängern und zu heilen, da ist es irgendwie ganz schwierig, dass man plötzlich mit einem Konzept konfrontiert wird, dass es jetzt gar nicht mehr um Heilung geht. Also da kommt dann wirklich teilweise unterschiedliche Welten prallen da aufeinander, wo man dann auch ganz viel erklären muss, warum das so ist. Manchmal merkt man, dass das so tief verankert ist, dass wir vielleicht auch gar nicht die Richtigen sind, weil es gar nicht angenommen werden kann. Dass man jetzt sagt, ja, wir machen jetzt irgendwie nur noch Symptomkontrolle und es ganz schwierig ist, auch anzunehmen, dass jetzt nicht nochmal irgendwie ständig neue Bilder gemacht werden und Laborwerte gemacht werden, weil wir das für unsere Arbeit gar nicht brauchen.
Unabhängig von den medizinischen Konzepten gibt es weitere kulturbedingte Unterschiede, die sich in der Betreuung als Stolperstein erweisen können. So kann je nach Herkunft und Sozialisation beispielsweise ein und derselbe Begriff ganz anders besetzt sein. Mit Konsequenzen für Ärzte, Pflegefachkräfte und ehrenamtliche Begleiter. Yasemin Günay?
Jetzt ist vielleicht, wenn wir jetzt mal das Beispiel nehmen, das Bedürfnis nach Nähe kann unter Umständen anders sein bei jemandem, der aus einem, sag ich jetzt mal, eher südländischen Kontext kommt, als wie zu jemandem, der aus dem hiesigen Kontext kommt. Weil Nähe zur Familie oder der Begriff der Familie ganz anders verstanden wird. Also hier bei uns wird vielleicht Familie verstanden mit dem Ehepartner, mit den Kindern und dann noch vielleicht die Eltern. Hingegen aus einer südländischen Familie dann das erweitert wird um Neffen, Nichten, Tanten, Onkel, Cousinen, Cousins und schon habe ich die Definition des Familienbegriffes als ein ganz anderes zu sehen. Im ambulanten Setting ist es vielleicht noch ein bisschen anders, weil ja wir zu den Patienten in deren Wohnungen gehen und wir sind ja die Gäste im Vergleich zu stationären Setting. Weil im stationären Setting, wenn natürlich dann ein Sterbender von der Familie besucht wird und die Familie besteht aus, ich sage jetzt mal beispielhaft 20 bis 30 Personen und dann kommen noch Freunde und Bekannte, dann kann es in dem Stationsalltag kurzfristig zu einer Überforderung kommen, weil man ja jedem gerecht werden will. Wobei man natürlich auch nicht Gefahr laufen darf und das ist ganz wichtig, es gibt nicht Stereotypen. Also ich kann nicht sagen, jeder, der aus dem Süden kommt, bei dem wird Familie so und so verstanden, wie ich es gerade eben gesagt habe, sondern man muss sich immer den Menschen individuell anschauen und auch individuell in der Begleitung begegnen.
Und es gibt weitere Besonderheiten, die man im Kopf haben sollte, wenn Menschen aus anderen Kulturkreisen betreut werden. Beispielsweise Tabus, an die man besser nicht unsensibel rührt, wenn eine Begleitung gelingen soll. Berend Vettersen verdeutlicht das am Beispiel einer Patientin, die auf seiner Station lag.
Was in osteuropäischen oder auch Richtung Russland gehend manchmal ein Thema ist, gibt es manchmal kulturell die Vorstellung, dass wenn man über den Tod spricht, dass man ihn herbeiredet. Das heißt, da merken wir dann sehr stark, man darf das Wort Tod und Sterben überhaupt nicht in den Mund nehmen. Und das muss man mal verstanden haben, warum das so ist. Die wissen letztendlich schon auch, was gemeint ist und wie die Situation ist. Nur man sollte es nicht sozusagen so klar benennen, weil damit dann das Gefühl ist, dass der Tod schneller kommt. Und ich fand es ganz interessant, weil ich mal eine Patientin betreut habe, die lag zuerst im Krankenhaus und die Kollegen haben gesagt, ja, das ist total schwierig und also die kann das überhaupt nicht annehmen und mit dem Palliativmedizinischen, das lehnt die alles total ab, aber das geht eigentlich gar nicht mehr anders, es gibt keine andere Möglichkeit mehr. Die will auch unbedingt eigentlich nach Hause, aber man kann das mit der gar nicht besprechen. Und man darf da überhaupt nicht über Sterben reden. Und da waren so ein bisschen auch russische ursprüngliche Wurzeln mit da. Und da haben wir gesagt, oh ja, das ist ja spannend, dann gucken wir mal hin. So, und dann habe ich die im Krankenhaus besucht und habe sie gesehen. Und dann hat sie als erstes zu mir gesagt, na, aber Herr Doktor, also eins sage ich Ihnen, Sterben und Tod, das sind wirklich Themen, die sind für mich, also da möchte ich überhaupt nicht drüber reden. So sage ich, also ich habe davon jetzt gar nicht angefangen. Ich wollte damit mit Ihnen gar nicht drüber sprechen. Dann schaut sie mich an und entspannt sich und sagt so, ach so, sag ich. Wissen Sie, Tod und Sterben, das sind Elemente, da haben wir eh gar keinen Einfluss auf, das ist eine andere Ebene. Ich würde ganz gerne mit Ihnen darüber sprechen, was Sie brauchen, dass Sie gut nach Hause kommen können. So, und bums, war das Eis gebrochen und dieses Thema war ausgelagert, obwohl wir beide genau wussten, um was es geht. Und dann war das eine total schöne und gute Versorgung und die war super dankbar, dass sie es nochmal nach Hause geschafft hat und dass es dann sozusagen als Weg auch ging. Und da war dieser Stolperstein, das war wirklich ein Stolperstein, sozusagen dieses Thema Tod und Sterben besprechen, wir müssen darüber reden, das war einfach weggeräumt und dann war das überhaupt gar kein Thema.
Das offene Gespräch über Sterben und Tod ist natürlich auch bei hierzulande sozialisierten Menschen nicht immer möglich. Yasemin Günay, die selbst türkische Wurzeln hat, bestätigt dennoch Unterschiede zwischen den Kulturen. Und sie weiß, wie schwierig es sein kann, angesichts dieser Tabuisierung die sogenannten letzten Dinge zu regeln.
Hierzulande bei uns ist es so, dass man immer mehr und immer einfacher über das Thema Sterben und Tod reden kann. Und auch hier kann es passieren, dass noch welche eben das als Tabuthema sehen. Aber nichtsdestotrotz ist hier der Umgang mit dem Thema Sterben und Tod unter Umständen ein leichter, einfacher und offener. Hingegen ich in manchen Kulturkreisen eben über das Thema Sterben und Tod nicht so offen rede, sondern eher, sage ich jetzt mal, durch die Blume. Und vielleicht auch das Reden in dem Fall stellvertretend Angehörigen überlasse. Also dass die Angehörigen für mich stellvertretend eben alles andere und weitere klären können und besprechen können und ich davon ausgehen kann, dass derjenige das auch in meinem Sinne macht. Und in solchen Konstellationen ist es dann natürlich auch schwierig, eine Patientenverfügung zu erstellen, weil eben wenn über das Thema Sterben und Tod nicht geredet werden darf, dann kann ich natürlich die Patientenverfügung nicht erstellen. In solchen Fällen kann ich nur empfehlen, also was immer gut geht, ist die Vorsorgevollmacht. Also dass man eben aus diesem Angehörigenkreis jemanden bestimmt, der eben stellvertretend für einen durch diese Vorsorgevollmacht nach außen hin agieren darf. Und dem kann man dann mit auf den Weg geben, im Rahmen seines Möglichen und im Rahmen des kulturell Legitimen mit den Betroffenen eben die Bedürfnisse und die Wünsche zu eruieren und die dann halt auch stellvertretend nach außen zu publizieren.
Mit einem schwer kranken oder sterbenden Menschen in Kontakt kommen, das kann leichter fallen, wenn begleitete Person und Begleiter gemeinsame kulturelle Erfahrungen teilen, einen gemeinsamen religiösen Hintergrund haben. Yasemin Günay kann als gläubige Sunnitin beispielsweise mit muslimischen Patienten das Glaubensbekenntnis sprechen und so deren Bedürfnis nach Spiritualität mittragen. Auch wenn sich Menschen am Lebensende an ihr Herkunftsland, an Altvertrautes erinnern oder plötzlich wieder in ihrer Muttersprache sprechen wollen, erleichtern gemeinsame Wurzeln den Kontakt. Dies bestätigt auch Katharina Krüger, die beim Hospizdienst Dasein momentan eine Ausbildung zur ehrenamtlichen Hospizbegleiterin absolviert.
Also geboren bin ich in Polen, in Oberschlesien. Dort bin ich auch aufgewachsen. Was ich über Polen sagen kann, dass das Land sehr stark katholisch ist und da ist es auch vorteilhaft, wenn man sich mit dem Glauben und in den Gebräuchen und mit dem ganzen Drumherum auch ein bisschen auskennt, auch mit den Ängsten, die damit verbunden sind, Fegefeuer und dass man da auch den Menschen so begegnen kann, weil das habe ich dann gemerkt, dass da die Angst auch groß ist, weil man nicht weiß, was auf der anderen Seite ist.
Katharina Krügers Erfahrungen im ehemaligen Ostblock kamen ihr auch bei einer ihrer ersten Begleitungen zugute.
Es hat sich so ergeben, dass ich im Pflegeheim eine Dame bekommen habe, die an sich auch eine Deutsche ist, aber in Rumänien geboren und aufgewachsen. Das auch in einem Land, das zum Ostblock gehörte, wo man die Umstände kennt, wie es so abgelaufen ist, was möglich war, was nicht möglich war. Also wir haben nicht gemeinsame Vergangenheit, aber das Leben im Ostblock und das, was es mit sich mitbringt und auch viele Sachen, die man im Westen nicht kennt, die für mich einfach geläufig sind. Wenn sie sie erwähnt, wie ein Kombinat oder sowas, ich kann damit was anfangen. Da muss sie mir nicht groß erklären, was sie damit meint.
Und natürlich geht es bei den Erinnerungen an die kulturelle Herkunft nicht nur um politische Rahmenbedingungen. Katharina Krüger.
Ja, die Kultur, die hängt schon mit Gerichten zusammen, mit Liedern, mit Büchern, mit Filmen, dass man auch über dass man von Land zu Land über verschiedene Witze lacht, dass man das auch versteht und dass man sich da irgendwo begegnet mit eben einem Gericht, das man hier nicht kennt, das in der Gegend, wo man herkommt, eigentlich geläufig ist. Das kennt jeder, man weiß, was es ist und da kann man sich unterhalten. Und wir haben sie das gemacht, bei mir wurde es mit diesen und diesen Zutaten zubereitet. Also das sind so kleine Sachen. Eben Kochrezepte, das kann man mit Frauen zum Beispiel, denke ich mir, ganz gut auch ins Gespräch kommen. Oder auch, wie man die Feiertage begangen hat oder Bücher, die man gelesen hat. Weil ich bin mit ganz anderen Klassikern aufgewachsen als meine Kinder zum Beispiel. Ich habe weder Goethe noch Schiller gelesen, ich habe Mickiewicz gelesen, Słowacki und wie sie alle hießen. Also das sind so die gleiche Epoche, aber ganz andere Menschen, weil es irgendwo anders war.
Die bisher genannten Beispiele zeigen, dass die Begleitung von Menschen unterschiedlicher Herkunft sehr facettenreich und anspruchsvoll sein kann. Es gilt, ein Bewusstsein für mögliche kulturspezifische Aspekte zu entwickeln, ohne in gängige Stereotype abzugleiten. Um dem Rechnung zu tragen, hat der Münchner Hospizverein Dasein eine Fachstelle für kultursensible Begleitung geschaffen. Die Leiterin Yasemin Günay und ihr Team sind im transkulturellen Umgang mit Menschen geschult, haben teilweise selbst Migrationshintergrund und bieten kulturspezifische Betreuungskonzepte an. Mit diesem Angebot deckt das Dasein-Team einen großen Bedarf. In München sind fast 44% der Bevölkerung entweder Ausländer oder Deutsche mit ausländischen Wurzeln und sie kommen aus über 180 verschiedenen Nationen. Yasemin Günay:
Die meisten Betroffenen, die wir mit Migrationshintergrund begleiten, kommen aus der Türkei, aus Italien, Griechenland, Kroatien und auch Österreich. Und dann kommt noch Ungarn, Polen und Russland. Wobei wir insgesamt in dem ersten Halbjahr 30 verschiedene Nationen hatten.
Zu den von Dasein betreuten Patientinnen gehört auch die 64-jährige Carla. Sie lebt in München, stammt aber aus Norditalien. Carla leidet an einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, kurz COPD. Wie es dazu kam, ist unklar. Das Rauchen als Hauptrisikofaktor scheidet bei ihr aus. Allerdings hat Carla etliche Jahre als Sterilisationsassistentin gearbeitet. Möglicherweise war sie dabei chemischen Substanzen ausgesetzt, die zu der Lungenerkrankung führten. Epidemiologen gehen davon aus, dass immerhin 10-15% aller Fälle von COPD beruflich bedingt sind. Eine COPD allein kann bereits sehr belastend sein. Bei Clara entwickelte sich jedoch zusätzlich eine Herzschwäche. Ihr Beispiel zeigt, dass Patienten in einer palliativmedizinischen oder hospizdienstlichen Betreuung nicht immer Krebs haben müssen. Und es macht deutlich, welche Bedeutung Erinnerungen an die Heimat zum Lebensende hin haben können. Noch dazu später. Yasemin Günay und ich besuchen Carla in einer Siedlung am Stadtrand von München, wo sie zusammen mit ihrem 81-jährigen Mann wohnt. Auch ihr gemeinsamer Sohn ist da und bringt uns in eine kleine Stube. Dort sitzt Carla zwischen Kissen und einer dicken Bettdecke auf der Couch. Sie erzählt, wie sie als Jugendliche nach Deutschland kam.
Ich bin früher in Deutschland gekommen. Da war ich 15, bin zuerst mal in Deutschland. Ja, da hat man immer mit Eisdiele zu tun, also saisonweise. Winter zu Hause, im Sommer wieder, also Frühling, wieder in Deutschland, egal jetzt wo, nicht nur München. München war letzte Etappe, wie man so sagt. Ne?
Zu einer COPD kommt es, wenn die Atemwege dauerhaft entzündet sind und sich schließlich unwiderruflich verengen. Patienten leiden unter Husten, Auswurf und unter teils schwerer Atemnot. Denn bei einer COPD können die Lungen den Sauerstoff aus der Atemluft nur noch eingeschränkt aufnehmen. Die Betroffenen haben das Gefühl, nicht mehr genügend Luft zu bekommen oder sogar zu ersticken. Im Endstadium kann die Erkrankung lebensbedrohlich sein. Carla hat eine COPD schwerster Ausprägung. Mediziner sprechen vom Stadium 4. Bei Menschen in diesem Stadium liegt die Lungenfunktion um mehr als 70% unter dem Sollwert. Sie sind dadurch chronisch mit Sauerstoff unterversorgt und leiden schon bei einfachen Alltagstätigkeiten oder sogar in Ruhe unter schwerer Atemnot. Ihre körperliche Belastbarkeit ist deshalb stark eingeschränkt. In Carlas Stube fällt sofort ein großes, litfaßsäulenartiges Gerät auf. Es produziert Sauerstoff, den sich Carla über einen dünnen Schlauch in die Nase leiten kann. Diese Maßnahme verbessert die Sauerstoffversorgung und dämpft das Gefühl, nicht genügend Luft zu bekommen. Zusätzlich erhält Carla ein Opioid, also ein morphinähnliches Medikament, das ebenfalls die Atemnot lindert. Carla erzählt, wie es ihr mit ihrer Erkrankung geht.
Also 2016 bin ich in Rente, also vorzeitig. Und 2017 ist es losgegangen. Habe ich gar nichts mehr gemacht. Gar nichts mehr. Ja, also sind Tage, wo es geht. Tage, wo es schlecht. Ja, und so geht die Tage vorüber. Also immer abwechselnd.
Mitarbeiter von Dasein schauen alle 1 bis 2 Wochen bei Carla vorbei. Sie plaudern ein wenig mit ihr, fragen, ob alles in Ordnung ist, ob sie mit den Medikamenten zurechtkommt, ob sie irgendwelche Bedürfnisse hat. Zu diesen Bedürfnissen gehören manchmal auch Herzenswünsche, die die Begleiter nach Möglichkeit erfüllen. Für Carla hieß das, ihre Heimat noch einmal zu sehen.
Ja, meine Heimat. Kleine Ortschaft in die Berge, Cortina d'Ampezzo. Also ich bin 22 Kilometer weiter, also Richtung Belluno. Ich habe immer wieder gesagt, wer weiß, ob ich jemals wieder hinkomme. Ja, und dann kam mir die Idee vom Dasein, diese Wunschwaage. Ja, und dann habe ich angenommen.
Der Wünschewagen, von dem Carla so gerührt erzählt, ist ein Angebot verschiedener Einrichtungen, beispielsweise des Arbeiter-Samariter-Bundes und des Malteser-Hilfsdienstes. Es handelt sich dabei um einen Krankenwagen, der so ausgestattet und personell besetzt ist, dass die Patienten darin optimal versorgt sind. Der Wünschewagen bringt sie dorthin, wo sie alleine oder mit Hilfe ihrer Angehörigen nicht mehr hinkommen. So können sie noch einmal Orte aufsuchen, die ihnen viel bedeuten, bei Freunden vorbeischauen, besondere Momente genießen und in Erinnerungen schwelgen. Das Dasein-Team organisierte für Carla und ihren Mann eine Reise im Wünschewagen, die sie 2019 noch einmal in ihre alte Heimat führte.
Also Samstag sind wir hin und Samstag wieder retour. Na, sonst war es so schön. Also meine Schwester war da, dann hat er uns eingeladen zum Essen, die haben uns abgeholt. Und wieder zurück, weil sind, wie viele Kilometer sind, 20, 25, sowas. Und da sind wir essen gegangen, dann hat er uns zurückgebracht. Dann waren sie dort bei mir im Lokal, Lorella, sein Mann, Graziana, sein Kind, beide. Nee, eine, oder? Nee, beide haben wir gesehen. Beide. Weil eine ist zur Arbeit gegangen und der andere
mit
kam
Frau
nächsten Tag.
Und der Sohn.
Ja, genau. Die 2 kleine Mädchen, die sind lieb. Ja, jeder versucht auf seine Weise, dir Mut zu machen und so. Jetzt hat meine Schwester auch gesagt, ja, vielleicht im Sommer kommen wir. Aber wie oft habe ich gehört, ja, wir kommen, dann kommt immer was dazwischen und kommt kein Mensch.
Und mit dem Erzählen kommen weitere Erinnerungen hoch. Carla lebt jetzt richtig gehend auf.
Ah, ich denke an die frühen Zeiten, waren so schön. Beim Tanzen und so, oh mein Gott. Wie viele Absätze sind geflogen? Oh, meine arme Schuhe. Also mein Vater habe ich gelernt, die ältere Tanze, also der Walzer, Tango, Polka, Mazurka. Und dann natürlich die moderne Foxtrot, die in Deutschland. Das vermisse ich auch. Aber naja.
Wie es jetzt weitergeht mit Carlas Erkrankung, wie viel Zeit ihr noch bleibt, kann niemand wissen. Ihr Lebensmut scheint jedoch nicht erloschen. Auf die Frage, ob sie in Cortina Abschied von Familie und Freunden genommen habe, antwortet sie:
Eigentlich auch nicht so. Nein. Ja, wenn kommt, dann kommt, aber so nicht.
Und auch Wünsche gibt es noch in Carlas Leben.
Ah, wenn alle Wünsche wahr werden sollten. Ja, ich hätte schon noch einen Wunsch. Ich hätte einen Wunsch, aber ja, schauen wir mal, ob ich überlebe ich nur noch eine Weile. Schauen wir mal. Also wenn überhaupt, davon wo kann mein Mann kommen, das wäre ein Wunsch. Aber jetzt ist eine lange Strecke, das ist ein bisschen lang, ist ja.
Die Patientin Carla ist Italienerin, Yasemin Günay Deutsche mit türkischen Wurzeln. Religiöser Hintergrund und Muttersprache der beiden könnten also kaum unterschiedlicher sein. Wäre es bei einer kultursensiblen Begleitung aber nicht besser, den betreuten Menschen jemanden aus demselben Herkunftsland zur Seite zu stellen? Yasemin Günay.
Also wenn wir Begleitung haben, wo wir einen Betroffenen haben, der ursprünglich aus einem anderen Herkunftsland stammt, ist es unser Fokus nicht immer das, dass wir sagen, dass so eine 1-zu-1-Betreuung, identische 1-zu-1-Betreuung stattfindet, sondern grundsätzlich steht jedem jede Begleitung zu und offen. Soll heißen, dass ein Betroffener aus Spanien oder ein Betroffener aus der Türkei, Griechenland, Italien, wie auch immer, auch jeden Ehrenamtlichen kriegen kann. Nur wenn der Bedarf besteht auf eine 1-zu-1-Begleitung, also um eben ein besseres Verständnis zu ermöglichen, weil derjenige zum Beispiel die Muttersprache für denjenigen vertrauter ist und die angelernte Sprache verloren geht oder weil einfach der Bedarf, das Bedürfnis gegeben ist, eben vielleicht mit jemandem Gedanken und Erinnerungen zu teilen, der auch den gleichen Hintergrund hat, dann versuchen wir natürlich, das sicherzustellen, dass eben auch so eine Begleitung stattfinden kann. Allerdings, das ist auch Realität, ist es so, dass Ehrenamtliche mit Migrationshintergrund momentan in der Hospiz- und Palliativarbeit unterrepräsentiert sind.
Zu wenige ehrenamtliche Begleiter mit Migrationshintergrund, das kann in einer multikulturellen Stadt wie München leicht zu einem Engpass führen. Andererseits stellt der hohe Anteil an Migranten auch eine Ressource dar. Dementsprechend hat der Hospizdienst Dasein ein Projekt auf den Weg gebracht, um mehr Menschen mit Migrationshintergrund für die Hospizarbeit zu begeistern. Dazu vernetzt sich Yasemin Günay auch mit anderen Initiativen wie dem Projekt Mit Migranten für Migranten, kurz MIMI.
Das Projekt zur Akquisition von Ehrenamtlichen mit Migrationshintergrund und Ausbildung zum Hospizbegleiter ist ein eigenständiges Projekt, wobei wir aber eng auch mit den MIMIs zusammenarbeiten, sei es jetzt eben, wenn wir zum Beispiel haben wir mal eine Tandem-Veranstaltung mit den MIMIs gemeinsam gemacht, dass wir eben in eine Community gegangen sind und gemeinsam eben zur Hospiz- und Palliativarbeit aufgeklärt haben.
Die Ausbildung zum ehrenamtlichen Hospizbegleiter folgt einem Curriculum. Einer der ersten Schritte besteht darin, sich selbst eine Reihe von Fragen zu stellen und sich über die eigenen Beweggründe für ein Engagement klar zu werden. Katharina Krüger, die diesen Ausbildungsabschnitt bereits hinter sich hat, erzählt, wie es ihr damit ging.
Das sind sehr intensive Tage, es waren 3 Wochenenden und ein paar Abendstermine. Man ist in einer Gruppe von 16 Menschen. Ja, man setzt sich erstmal mit den eigenen Ängsten auseinander. Man muss sich klar werden, was ist eigentlich der Grund, warum will ich dieses machen. Ich denke mir, da spielen immer 2 Sachen eine Rolle. Erstens, also bei mir war es, mich meinen eigenen Ängsten zu stellen. Und wenn ich die mir zumindest angeguckt habe, kann ich auch den anderen begegnen. Weil im Endeffekt haben sie wahrscheinlich die gleichen Ängste oder ähnliche. Die Vorbereitung, also das war, fand ich sehr wichtig, dass man sich wirklich klar wird, ich gehe da nicht hin, um was zu reparieren oder... Ja, dieses Dasein, das bringt eigentlich alles zum Ausdruck. Ich bin einfach da und habe keinen Plan, was ich mit den Menschen mache. Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Ich versuche, das aufzufangen. Also diese Offenheit, das auch auszuhalten, das Unangenehme und auch das auszuhalten, dass man sterben muss. Ich, mich inklusive. Also es ist wirklich sehr intensiv, weil man auch viel in Kontakt mit den anderen tritt. Man sieht auch, wie die anderen damit umgehen. Also es geht wirklich tief unter die Haut, weil wir uns auch Fragen stellen, die, die wichtig und existenziell sind. Und die kann man zwar auch schlecht beantworten, weil man nicht weiß, wie es ausgeht, aber dass man sich so manche Szenarien durchspielt im Kopf, wie wäre es, wenn mein Todestag morgen, also jetzt in 24 Stunden wäre, was würde ich noch erledigen, wenn ich wüsste, ich sterbe morgen um 10.30 Uhr. Und das, sich auf sowas einzulassen und zu überlegen, was mache ich dann? Und das, es tut im ersten Moment wirklich weh, aber es hat auch eine heilsame Wirkung auf das Denken, auf das Empfinden. Und also bei mir hat es unheimlich viel Dankbarkeit ausgelöst, dass ich dankbar bin für das Leben mit allen Schwierigkeiten und Problemen, wie es bis jetzt war. Und auch, dass ich auch zufrieden bin mit meinem Leben. Ich muss im Großen und Ganzen nichts mehr erreichen. Das heißt, ich brauche jetzt weder ein großes Auto noch... es hat eigentlich auch dieses von Haben und Sein ein bisschen relativiert, dass mir... Natürlich kaufe ich mir auch gerne Sachen. Möchte auch gerne mal was haben, aber das ist nicht das Wichtigste in meinem Leben, sondern bei mir war der Auslöser, dass ich bei allen Menschen, die mir wichtig sind, habe ich meinen Mut zusammengekratzt und habe es denen gesagt, wie wichtig sie für mich sind. Mein Mann, meine Kinder, meine Freunde, mich auch zu bedanken. Und das ist schon wichtig, weil es auch die Beziehungen verändert. Und das war eigentlich dem Kurs zu verdanken, dass ich den Mut hatte, es zu machen. Also ich glaube, wenn man sich auf sowas einlässt, wird man mutiger.
Der zweite Teil der Ausbildung ist dem Beziehungsaufbau, der Kommunikation und dem Umgang mit Patienten gewidmet. Yasemin Günay.
Also im zweiten Abschnitt wird dann über Kommunikation berichtet, also die Außenwirkung, also dieser Aufbau des Kontaktes, verbale, nonverbale Kommunikation, dann gibt es ein paar zu dem Thema Demenz, also wie gehe ich mit einem demenzerkrankten Menschen um in der Begegnung, dann halt auch so minimale Grundgriffe in Bezug auf die Unterstützung des Patienten im Alltag, das heißt jetzt, wie reiche ich mein Glas Wasser an und dergleichen. Und speziell auch zu Krankheitsbildern, Schmerzsymptomatik, und das wird dann im zweiten Block abgedeckt. Also nachdem schließt sich die Ausbildung ab und dann gibt es ein Aufnahmegespräch, der sich in zwei Etappen aufteilt. Also ein Erstgespräch, ein Zweitgespräch, und dann, wenn man noch bereit ist, sozusagen mitzuwirken, dann wird man eingesetzt.
Zurück zum Projekt für die Akquise von Menschen mit Migrationshintergrund. Eine erste Gruppe hat mittlerweile mit der Ausbildung zum ehrenamtlichen Hospizbegleiter begonnen. Die Teilnehmer stammen unter anderem aus der Türkei, aus Spanien, Kroatien und der Ukraine. Da einige von ihnen noch berufstätig sind, wurde der Zeitrahmen für die Ausbildung etwas angepasst. Die Inhalte bleiben dieselben. Wie aber wird die transkulturelle Kompetenz gefördert? Dafür gibt es bei Dasein spezielle Fortbildungen und qualitätssichernde Maßnahmen.
Um unsere kultursensible Tätigkeit sicherstellen zu können, ist es so, dass wir interne Schulungen machen, also wo wir intern eben kulturspezifische Themen aufgreifen, dann halt auch kulturelle Fallbesprechungen machen, eben wenn wir eine Begleitung hatten, wo wir einen Angehörigen Betroffenen hatten mit einem Migrationshintergrund, dass wir genau drauf blicken, ist die Begleitung gut gelungen, wenn ja, warum, und wenn nein, warum, was können wir das nächste Mal besser machen, dass wir dann eben auch extern an Schulungen teilnehmen, also Kollegen dann halt punktuell zur Schulung geschickt werden und immer wieder uns dessen bewusst werden, dass wir Begleitung haben können, wo eben die Bedürfnisse nach Symptomlastlinderung noch zusätzlich auch noch anders gelagert sein können, und wenn ja, woran kann es liegen und wie können wir das dann eben aufgreifen und sicherstellen.
Diese Maßnahmen helfen auch, eigene vorgefasste Meinungen in Frage zu stellen und zu verhindern, dass man Patienten, vielleicht sogar in bester Absicht, ein kulturelles Raster überstülpt.
Also typische Fallen können sein, in die man reinstolpert, wenn man mit vorgefertigten Meinungen reingeht. Also wenn man so quasi schon so ein Stereotyp im Kopf hat und sagt, okay, der kommt jetzt aus der Türkei, und dann heißt es, gleich automatisch, beispielhaft, man darf nicht über Sterben und Tod reden. Das mag zutreffen, das kann zutreffen, aber das muss nicht zutreffen. Also deswegen ist es ganz wichtig, wenn ich jemanden habe in der Begleitung, wo ich weiß, der kommt aus einem anderen kulturellen Kontext, dass ich schaue, wie kann ich mein Gegenüber zuordnen und einfach reingehe und mich von demjenigen überraschen lasse. Und nicht nach Zeichen suche, wo ich sage, naja, das habe ich ja gewusst, das ist eben typisch südländisch, typisch nordisch oder wie auch immer. Es gibt eigentlich das Typische nicht.
Eine weitere Gruppe, bei der eine kultursensible Begleitung wichtig sein kann, sind Menschen mit Fluchthintergrund. Yasemin Günay hat jedoch die Erfahrung gemacht, dass das Angebot von palliativmedizinischen Einrichtungen und Hospizen oft nicht angenommen wird oder angenommen werden kann.
Also Menschen mit Fluchthintergrund sind natürlich auch in der Begleitung für uns ein Thema, aber bei Weitem nicht wie Menschen mit Migrationshintergrund. Und wir haben immer wieder Anfragen für Betroffene, die in Flüchtlingsheimen leben. Allerdings ist es so, dass die Angebote nicht gut angenommen werden können durch die Betroffenen. Und da habe ich so meine eigene Theorie, ob das stimmt, weiß ich nicht. Allerdings muss man sich überlegen, dieser Mensch hat ja eine Wahnsinnsgeschichte hinter sich, hat es vielleicht aus dem Kriegsgebiet geflohen, hat dort Familie zurückgelassen, hat dort sein nacktes Leben mitnehmen können und es gerettet. Und dann ist es über ein Mittelmeer, über zig Umwege zu uns gekommen, hat all das überlebt. Und dann kommt dieser Mensch zu uns und hat diese schwere Erkrankung, der wird aber alles tun und nicht sich dieser Erkrankung einfach so übergeben. Ich glaube, das ist ganz nachvollziehbar. Also da können wir einfach nicht mit unseren Angeboten den Betroffenen erreichen. Wir können nicht sagen, aber wir werden dafür Sorge tragen, dass du relativ symptomfrei bist und dass du gut versterben kannst, was auch immer gut versterben ist. Ja? Das ist ja auch so eine Definitionsfrage, was versteht der Einzelne drunter? Aber dass dieses Angebot nicht annehmbar ist, ich glaube, das ist nachvollziehbar.
Es wird hier noch einmal deutlich, dass auch seitens der Patienten bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit eine Begleitung gelingt. Und dass nichts gegen ihre Wünsche unternommen wird, selbst wenn sich Ärzte, Pflegekräfte und Begleiter sicher sind, dass es im Sinne der Betroffenen wäre. Akzeptieren, zulassen und bestmöglich unterstützen. Das ist es, was die Begleitung schwerstkranker und Sterbender wesentlich ausmacht. Gerade auch dann, wenn die Begleiteten aus einem anderen Kulturkreis stammen. Als Einbahnstraße sind palliativmedizinische Betreuung und Hospizdienst dabei nicht zu verstehen. Im Gegenteil. Alle die in dieser Sendung vorkommenden Personen versichern, dass sie viel von den Patienten zurückbekommen, ja, fürs Leben lernen.
Also die Tätigkeit empfinde ich auf keinen Fall belastend. Im Gegenteil, es ist eine bereichernde Tätigkeit. Es ist zwar eine sehr intensive Tätigkeit und man muss sich auch gut distanzieren können, weil sonst kann es irgendwann mal zu einer Belastung werden. Also wenn ich all die Begleitungen, all die persönlichen Schicksalsschläge der Betroffenen und Angehörigen zu meinen eigenen werden lasse, dann kann man diesen Beruf meines Erachtens nicht lange ausüben. Deswegen ist eine gute Distanzpflege notwendig. Das heißt aber nicht, dass man deswegen aufhört, empathisch zu sein und aufhört, den anderen in dem, was er ist und wie er ist, wahrzunehmen. Nur eine klare, gesunde Linie muss zwischen dem, wer ich bin und dem, was der andere ist, gezogen werden, um eben diese Tätigkeit gut nachgehen zu können. Also mein persönlicher Gewinn in dieser Tätigkeit liegt darin, dass ich merke, dass ich feinfühliger gegenüber mir selbst und dem Leben geworden bin. Das ist einfach, obwohl das mir auch vorher klar war, aber jetzt noch intensiviert wird, die Endlichkeit, dass letztendlich es eher um die Nähe zu sich selbst, zu den Mitmenschen ist, ankommt, eher das Zwischenmenschliche von Relevanz ist. Und ich lerne jeden Tag in jeder Begleitung von den Betroffenen und den Angehörigen hinzu, sei es jetzt einfach diese Lebensfreude, die trotz der schweren Erkrankung viele Menschen nach wie vor ausstrahlen, dann dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, dann die Dankbarkeit, dass jemand da ist und im Endeffekt es wirklich um einfache Dinge im Leben ist, ankommt. Also am Lebensende ist es nicht mehr wichtig, ob ich mit dem Fallschirm irgendwo runterspringe, sondern am Lebensende ist es wichtig, ob ich noch vielleicht ein Steak genießen kann, weil ich eben Magenkrebs habe und eigentlich nichts mehr verdauen kann.
Aus einem Gedicht von Yasemin Günay. Heimat, sag, wo soll ich dich suchen? Bist du dort, wo ich mich nähere? Wo ich meine Liebenden um mich spüre oder mich in Erinnerungen wiege? Ja, vielleicht sogar in meinem Herzen am Ende? Was ist aber, wenn alles zerrissen ist und das Leben in Etappen verlaufen ist? Die Frage wird heute nicht zu lösen sein. Dafür braucht es ein endliches Dasein. Führt mein Weg zu dir zurück, so bin ich dein. Bis dahin bleibt es eine sehnsüchtige Antwort im Mondschein. Das war Ein Stück Heimat am Lebensende. Kultursensible Hospizbegleitung für Menschen mit Migrationshintergrund. Eine Sendung von Günther Löffelmann.